Deutschlandfunk, Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend. Im Studio begrüßt sie Katrin Stövesand. Alle Jahre wieder stellen wir Ihnen pro Woche 5 Neuerscheinungen aus dem Bereich politisches Sachbuch vor. Und am Ende des Jahres haben wir nochmal unsere 5 Favoriten zusammengestellt. Vielleicht möchte ja der eine oder andere Büchergutschein nach Weihnachten eingelöst werden. Wir beginnen mit Jill Lepore. Die amerikanische Historikerin war sehr erfolgreich mit ihrem Buch »Diese Wahrheiten – Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika«. Eine gelungene Handreichung, um die heutigen USA zu verstehen. Wir wiederholen die Rezension des Buches »Demokratie – Eine deutsche Affäre«, auch mein persönliches Sachbuch des Jahres von Hedwig Richter. Es geht um den Abschied von der weißen Dominanz in der Welt im gleichnamigen Buch von Charlotte Wiedemann, um Frauen in der Männerrepublik und wie sie Politik prägen und um den Klimaschutz. Mondays for Future, das Buch der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Donald Trump kam nicht aus heiterem Himmel. Dass er US-Präsident werden konnte, sei symptomatisch für die heutige amerikanische Politik und Gesellschaft. Diese Aussage war in etlichen Büchern über die USA zu lesen. Kaum jemand hat sie so verständlich und gelungen erklärt und eingeordnet wie die amerikanische Historikerin Jill Lepore. Die Harvard-Professorin hat 2018 ein Buch vorgelegt, in dem sie die Geschichte der USA erzählt. Mit der Frage: Was ist aus dem Land geworden, das lange Zeit ein leuchtendes Beispiel in Sachen Demokratie, Menschenrechte und Gleichheit sein wollte? Das Buch hat in den USA viele Leser gefunden und ist vor etwa einem Jahr dann auf Deutsch erschienen. Mit seinem wörtlich übersetzten Titel »Diese Wahrheiten – Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika«. Michael Kuhlmann hat es gelesen und er beginnt seine Besprechung mit jenen Worten aus der Unabhängigkeitserklärung, die Jill Lepore in ihrem Titel aufgreift.
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geboren sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
Beginnend mit diesen Wahrheiten setzten sich die USA am 4. Juli 1776 ab von Großbritannien. Das erste revolutionäre Staatswesen im Geist der Aufklärung schien Gestalt anzunehmen. Aber konnte ein solcher Staat funktionieren? Darüber gab es schon unter den Gründervätern Streit. Und aus Jill Lepores Sicht wurden damit zeitlose Fragen der amerikanischen Geschichte aufgeworfen.
Kann eine politische Gesellschaft wirklich durch Überlegung und Wahlen gelenkt werden, anstatt durch Zufall und Gewalt, Vorurteile und Täuschung? Gibt es irgendeine Übereinkunft zur politischen Ordnung, durch die es einem Volk ermöglicht wird, sich selbst zu regieren, gerecht und ehrlich und als Gleichberechtigte durch die Ausübung von Urteilskraft und Fürsorge?
Mit Blick auf die USA des 21. Jahrhunderts fällt Jill Lepores Antwort auf diese Fragen verheerend aus. Zunächst aber zum Aufbau dieses beeindruckend kenntnisreichen und doch gut lesbaren Buches. Lepores Darstellung setzt ein mit der Landung Kolumbus im Jahre 1492. Vor allem aber blickt sie auf die Zeit seit der Unabhängigkeit, knapp 300 Jahre später. Heutige Konflikte waren da schon vorgezeichnet. George Washington antwortete darauf 1796 mit einem eindringlichen Appell an die Amerikaner, ihren politischen Verstand zu nutzen. An Washingtons Landsleute gewandt allerdings war das zu einem guten Teil in den Wind gesprochen. Mochte die Verfassung von Gleichheit und Menschenrechten reden, in der Praxis verteidigten besonders südliche Bundesstaaten mit Zähnen und Klauen die Sklaverei. Bekanntlich blieb die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Afroamerikaner bis heute ein frommer Wunsch. Jill Lepore erzählt diese finstere Geschichte bis in die Gegenwart. Sie ergänzt die Darstellung bekannter Ereignisse und Entwicklungen durch viele Details und historische Zitate. Die Gleichberechtigung der Frauen in den USA ist das zweite Emanzipationsthema, das Jill Lepore umtreibt. Beginnend mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aber überlagerte ein Problem alle anderen, die Zerstörung von Amerikas politischer Kultur. Im Kontext der Debatten um schwarze Gleichberechtigung und Vietnamkrieg beobachtet die Autorin, wie die Attacken hitziger wurden, die Klüfte tiefer und tiefer. Bald wurde immer weniger um Sachfragen gestritten, sondern man versuchte, den Gegner moralisch niederzumachen oder die eigenen Interessen vor Gericht durchzusetzen.
Nahezu gleichzeitig begannen sowohl die Linke wie auch die Rechte, die beide nicht bereit waren, Widerspruch zu dulden, mit der Zerstörung von Strukturen, die unvoreingenommene Debatten förderten. Die Linke unterwanderte die Universitäten, die Rechte unterwanderte die Presse. Die Reagan-Regierung erreichte 1987 endlich die von ihr seit langem angestrebte Aufhebung der Fairness-Doktrin. Die Aufhebung hatte zur Folge, dass Sender, die mit einer Lizenz der Bundesregierung arbeiteten, nicht mehr verpflichtet waren, ihr Programm am öffentlichen Interesse auszurichten oder in ihrer Berichterstattung gegensätzliche Standpunkte zu berücksichtigen.
Damit war die Bahn frei für jene unzähligen, meist konservativen Talk-Radios, die aus Lepores Sicht das Klima mit vergiftet haben. Es war ein Eldorado für Meinungsforscher, die nicht mehr fragten, wie die Menschen dachten, sondern mit deren Hilfe die Politstrategen erkundeten, wie man die Menschen am geschicktesten manipulieren konnte. So zieht Jill Lepore eine düstere politisch-kulturelle Bilanz gerade der letzten 5 Jahrzehnte. Das unregulierte Internet und die sozialen Medien hätten die vorhandenen Trends weiter verstärkt. Populismus etwa hat es auch in den USA schon immer gegeben. Und er war erfolgreich. Lepore wirft etwa ein Schlaglicht auf das frühe 19. Jahrhundert. 1829 wurde mit Andrew Jackson ein politischer Anfänger und notorisch gewaltaffiner Rassist zum Präsidenten gewählt. Ein Mann, von dem sein Vorgänger John Quincy Adams behauptete, Jackson sei so dumm, dass er kaum seinen eigenen Namen schreiben könne. Für die Zukunft hält sich die Autorin mit ausdrücklichen Empfehlungen zurück. Aber unverkennbar setzt sie ebenso auf die politische Vernunft ihrer Landsleute, wie es einst George Washington tat. Die politische Existenz der USA sei nun einmal geprägt von Dynamik und Unwägbarkeiten.
Eine Nation, die durch eine Revolution entstanden ist, wird für alle Zeit mit dem Chaos kämpfen.
Die Autorin zeigt sich als Fürsprecherin des Liberalismus im besten Sinne. Eines Liberalismus, der von den Amerikanern erwartet, dass sie als Staatsbürger nicht hinter 300 Jahre europäischer Aufklärung und hinter die eigene Verfassung zurückfallen. Zwar muss man bei Lepore manchmal darauf achten, ob der Faktenfülle während des Lesens den roten Faden nicht zu verlieren. Aber für ein besseres Verständnis von Politik und Gesellschaft der heutigen USA hat Jill Lepore ihren Lesern eine exzellente Handreichung vermittelt.
Meint Michael Kuhlmann über Jill Lepore, diese Wahrheiten, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Übersetzt von Werner Roller, erschienen bei C.H. Beck, Umfang 1120 Seiten, Preis 39,95 Euro. Die Demokratie ist nur als Affäre zu haben. Das Fragile ist Teil ihres Wesens. Das ist die These im Buch der Historikerin Hedwig Richter. Der Bestand der Demokratie wird ja immer häufiger und an immer mehr Orten in Frage gestellt. Da gibt es die Verwerfungen durch die globalisierte Wirtschaft, die Schwachstellen der nationalen Demokratien offenbaren. Da sind die mittlerweile etablierten populistischen und autoritären Strömungen. Aber all das bedeutet, mit Blick auf Deutschland, bei weitem nicht das Ende der Demokratie, zeigt Hedwig Richter auf. Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, lautet der Titel ihres Buches. Und Martin Hubert hat es für uns besprochen.
Die Deutschen und die Demokratie, nur eine Affäre? Ein Liebesabenteuer also und keine dauerhafte Ehe? Mit ihrem Buchtitel scheint die an der Münchner Universität der Bundeswehr lehrende Historikerin Hedwig Richter eher Skepsis fördern zu wollen. Die Geschichte der Deutschen spreche nicht gerade für eine besonders innige Beziehung zur Demokratie. Doch Hedwig Richter meint es anders. Sie ist davon überzeugt, dass Demokratie eigentlich nur als Affäre zu haben ist.
Demokratie ist kein mit bestechender Logik strahlendes System, sondern aufgrund ihrer merkwürdigen Geschichte eine zusammengeschusterte Ordnung. Demokratie ist eine spannungsgeladene Affäre, eine brenzlige Angelegenheit, wankend. Nichts ist garantiert. Ihr Modus ist die Krise.
Unter dieser Devise behandelt Richter die Anfänge der deutschen Demokratie im 18. Jahrhundert, die Paulskirchenbewegung, die Phasen der Massenpolitisierung um 1900 und den Aufbau, die Zerstörung und den Wiederaufbau der Demokratie zwischen 1918 und den 1950er Jahren. Am Ende diskutiert sie aktuelle Probleme der Demokratie und fragt, wie zukunftsfähig sie ist. Ihr Buch ist ein Mix aus traditioneller historischer Erzählung und dem Versuch, das Projekt der Demokratie analytisch zu sezieren. Es gehe gleichermaßen darum, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Menschenwürde und Glück zu verwirklichen, was notwendigerweise zu Widersprüchen und Krisen führen müsse. Richter begreift Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Projekt, dessen Ambivalenzen sich auch in Gefühlen und im Körper niederschlagen.
Wenn eine demokratische Gesellschaft stabil sein soll, dann müssen die Grundprinzipien auf eine engagierte Zustimmung stoßen. Sie benötigen positive Gefühle. Viele dieser Gefühle, der Liebe und Empathie, sollten sich an die aufkommende Idee des Nationalstaates binden.
Im 18. und 19. Jahrhundert halfen Emotionen wie Mitleid und Empathie im Bürgertum einen Sinn für Gleichheit, Gerechtigkeit und nationale Einheit zu entwickeln. Der Nationalsozialismus nutzte dann nationalistische Gefühle, um den Schein einer Volksgemeinschaft zu erzeugen und die Demokratie zu zerstören. Ähnlich zeichnet Richter auch die Ambivalenzen von Körper und Geschlecht nach. Der Kampf um das Wahlrecht zum Beispiel war lange Zeit mit Männlichkeit und dem Ausschluss der Frauen verbunden. Richter schildert ausführlich, welche Kämpfe Frauen ausfechten mussten, um wählen und gewählt werden zu dürfen und sozial gleichberechtigt zu werden. Insgesamt setzt sie sich aber entschieden von anderen Theorien der Demokratie ab, die sie auf einen Kampf von unten zurückführen. Für Richter ist Demokratie meist ein Elitenprojekt gewesen, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung. Dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist, schrieb der preußische Politiker Karl August von Hardenberg 1807. In Preußen waren die öffentlichen Schulden in einem bisher nicht gekannten Ausmaß angestiegen, weil im Zuge des Staatsbildungsprozesses die gesamtstaatlichen Aufgaben umfangreicher geworden waren und immer neue Ausgaben erfordert hatten. Die Bewältigung dieser Aufgaben bedurfte der Mitverantwortung der Menschen und einer leistungsorientierten Gesellschaft. In Preußen nahmen einige Dutzend aufgeklärte Männer die Reformen in die Hand.
Richter unterstreicht, dass der Beitrag der Eliten zur Demokratisierung nicht nur uneigennützig war. Es ging immer auch darum, das Volk einzubinden, zu erziehen und zu disziplinieren, um die soziale und staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ein Meisterstück solcher Integration ist für die Autorin die Redemokratisierung der Bundesrepublik nach 1945, da sie sozusagen alle Aspekte des Gesamtprojekts Demokratie vereinte.
Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft wies auf die Grundierung des demokratischen Glücks hin. Ein Wohlstand, der allen ein würdiges Leben ermöglichte, und eine Sozialpolitik, die sich verpflichtete, zunehmend die materielle Bedingung für die Unantastbarkeit der menschlichen Würde zu gewähren. Die Sozialdemokratie gab die letzten Reste ihrer Klassenkampfrhetorik auf, lernte und reformierte sich. Die schlagkräftigen Gewerkschaften, die blühende Industrie, Konservative und Linke und Liberale, Alte und Junge, sie alle fanden sich irgendwie in einem Konsenskapitalismus wieder.
Diese Zeiten sind vorbei. Und Richter benennt ausdrücklich die aktuellen Probleme, mit der die Demokratie in Deutschland zu kämpfen hat. Die Klimakrise, wachsende Ungleichheit oder rechte Tendenzen. Trotzdem schreibt sie, dass die Zukunft der Demokratie vermutlich hell aussehe. Denn Demokratie ist für sie ein permanenter Lernprozess. Insofern ist Hedwig Richters sympathisches Plädoyer für die Demokratie eine empfehlenswerte Lektüre, um vorschnellen Absagen an das demokratische Projekt entgegenzuwirken. Es beruht aber darauf, dass die Autorin den Krisenmodus direkt in den Begriff der Demokratie aufnimmt, um deren Erneuerungskraft zu begründen. Eine Gewähr dafür, dass ökonomische oder soziale Krisen nicht doch wieder das politische Projekt der Demokratie in Deutschland gefährden können, bietet das allerdings nicht.
Martin Hubert besprach Hedwig Richter, Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bei CH Beck verlegt, Umfang 400 Seiten, Preis 26,95 Euro. Wenn die anderen 50% der Bevölkerung ihren 50%igen Anteil einfordern, wird es immer unruhig in der Männerrepublik. Das weiß auch der Journalist und Autor Thorsten Körner zu berichten. In der Männerrepublik heißt sein Buch, Untertitel »Wie Frauen die Politik eroberten«. Katharina Hamberger hat es für uns gelesen und sie lässt zunächst eine der Vorkämpferinnen in der Politik zu Wort kommen, Rita Süssmuth.
Ich wurde Frauenministerin ohne Zuständigkeit. Ich hatte nur den Titel, aber keine Zuständigkeit. Das muss man sich alles selbst dann erstmal erarbeiten.
Im November 2018 feierte die CDU 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und die frühere Frauenministerin Rita Süssmuth machte bei einer Podiumsdiskussion deutlich, wie schwer es Frauen in der männerdominierten Bonner Republik oft gemacht worden ist. Der Weg der Christdemokratin ins Kabinett Kohl bis zur Bundestagspräsidentin ist auch Teil des Buchs des Journalisten Thorsten Körner. Süssmuth zählt zu den Frauen, die die Politik der Bundesrepublik auf ganz eigene Weise und oft gegen Widerstände mitgeprägt haben.
Auch der Kanzler grollte. Die Ministerin solle weniger die erwerbstätigen Mütter umgarnen, sondern stärker auf Familienmütter setzen. Und in der Frage nach dem Paragraphen 218 sei auch Vorsicht angeraten. Die Dame, hörte man von Kohl, geht mir auf die Nerven. Die solle mit ihren Stöckelschuhen auf dem Boden der Realität bleiben.
Körner hat für sein Buch nicht nur Episoden wie diese gesammelt und aneinandergereiht, er liefert auch einen umfassenden Überblick über die vielen Frauen, die eine wichtige Rolle in der Bonner Republik gespielt haben.
Das vorliegende Buch möchte von Frauen erzählen, die nicht nur aus dem Schweigen herausgetreten sind und den ihnen zugewiesenen Platz verlassen haben, sondern die Politikerinnen wurden, um sich und ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.
Aber warum schreibt ein Mann ein Buch über Frauen in der Politik? Will er Frauen erklären, wie es läuft und was sie anders machen könnten? Nein, Körner gibt sich eher selbstkritisch, was die männliche Sichtweise auf die Geschichte betrifft. Bei seinen Recherchen habe er festgestellt,
dass die alte Bundesrepublik bzw. die Geschichte der alten Bundesrepublik eine Verdrängungsgeschichte ist. Und ich glaube, wir nachgeborenen jüngeren Männer oder diejenigen, die da geboren sind, sollten aus den Schatten ihrer Väter heraustreten und anfangen, auch die Mütter zu entdecken, die Politikerinnen zu entdecken.
Und von diesen Müttern gibt es zahlreiche. Körner dokumentiert sie chronologisch und endet mit dem Kapitel »Die Kanzlerin«. Er nimmt Leser und Leserinnen mit auf eine Reise durch die Bundesrepublik und versucht vor allem, die Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen.
Und habe dann sehr intensiv recherchiert und da ich auch einen Film dazu gemacht habe, habe ich natürlich auch einen guten Zugang zu vielen Parlamentarierinnen gehabt, auch noch zur damals ältesten lebenden Parlamentarierin.
Die heißt Marie-Elisabeth Klee. Sie traf Körner 2017, weniger als ein Jahr vor ihrem Tod. 1961 zog sie in den Bundestag ein und in Körners Buch erinnert sie sich, wie die Frauen der Union damals Adenauer dazu brachten, endlich eine Frau ins Kabinett zu holen.
Das war mein erstes wirkliches Erlebnis im Bundestag. Die Vorsitzende unserer Frauengruppe, Frau Brauk-Siepe, hat uns zusammengerufen. In jeden Ausschuss sollte eine Frau. Nur in die Bundesregierung, da hat er keine geholt, der Adenauer.
1961 wird dann als erste Frau Elisabeth Schwarzhaupt Bundesministerin für das Gesundheitswesen. In der Bundesrepublik, in der Politik bislang Männersache war, etwas, woran Mann sich erst gewöhnen musste. Ein Ausschnitt aus der Tagesschau.
Ihre Berufung, Frau Dr. Schwarzhaupt, zum ersten weiblichen Minister der Bundesrepublik bereitet uns zunächst eine kleine Verlegenheit, was die Anrede angeht. Frau Minister oder Frau Ministerin?
Ich meine Frau Ministerin, da ich eine Frau bin.
Der Autor hatte zudem den Anspruch, möglichst alle Parteien abzudecken. So widmet er sich ausführlich dem sogenannten Feminat der Grünen, dem ersten rein weiblichen Fraktionsvorstand.
Zunächst war der ausschließlich von Frauen besetzte Fraktionsvorstand nicht in erster Linie als provokatorischer Streich gegen die patriarchalische Ordnung angelegt. Er war vielmehr der Einwand der praktischen Vernunft gegen Starkult und Divenallüren, die den alten Fraktionsvorstand auszeichneten.
Das Feminat habe, so schreibt Körner auch, den meisten damaligen Politikerinnen blitzartig klargemacht, wie trostlos die Situation und Machtteilhabe der Frauen in ihren Parteien 1984 ausgesehen habe.
Im Bundestag waren in diesem Jahr nur 51 Frauen vertreten. Das entsprach einem Frauenanteil von lediglich 9,8%.
Das Buch zeigt, es brauchte hin und wieder Aktionen, die das männlich geprägte Bonn in Aufregung und Bewegung versetzten. So beschreibt Körner zum Beispiel auch, wie die Frauen sich erst 1970 über die von den Männern auferlegten Kleiderregeln hinwegsetzten. Denn bis dahin wurde es nicht akzeptiert, dass Frauen Hosen im Bundestag trugen. Das fand unter anderem die damalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und FDP-Politikerin Lieselotte Funke so empörend, dass sie ihre Kollegin, die SPD-Abgeordnete Lenelotte von Bodmer, bat, zu rebellieren und in Hosen zu erscheinen.
Lenelotte von Bodmer, die nie Hosen trug und auch gar keine besaß, akzeptierte den Auftrag, da ein lächerlicher Zopf einfach abgeschnitten gehört. Sie kaufte sich einen hellen Hosenanzug, ein ausgesprochen züchtiges Kleidungsstück, so von Bodmer, und erschien damit am 15. April 1970 im Plenum.
An diesem Tag hielt sie keine Rede. Erst ein halbes Jahr später trat sie dann mit Hose ans Pult. Das brachte ihr neben Zurufen der männlichen Kollegen auch viele Zuschriften ein. Gratulationen, aber auch Drohungen und Beschimpfungen.
Der Hosenbann war auf jeden Fall gebrochen.
Körner beschreibt von Bodmer aber nicht nur als die Rebellin im Hosenanzug, sondern auch im Kontext ihrer Partei, welche Rolle sie spielte, auch zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Das ist eine der großen Stärken des Buchs. Körner zeichnet das große Bild, zeigt, wie Frauen Weichen in der Bonner Republik stellen konnten. Aber es sind nicht nur Politikerinnen, die Körner als prägend für die Geschichte ansieht. So findet auch Hannelore Kohl ihren Platz.
An ihr ließ sich auch gut zeigen, was bis heute eigentlich für manche Frauen das Unversöhnliche mit Politik ist, weshalb Frauen auch vor Politik zurückschrecken. Denn Hannelore Kohl hatte eigentlich eine große Abscheu vor Parteipolitik und vor konfliktträchtigem Streit. Und deshalb ist sie für mich auch ein Opfer dieser alten Bonner Republik und dieses männlich geprägten Machtbegriffes.
Was auffällt beim Lesen von Körners Buch? Viele der Frauen, vor allem der jungen Bundesrepublik, kennt man heute nicht mehr. Ihre Namen sind vergessen. Die der männlichen Kollegen hingegen oft noch sehr präsent. Das hänge auch mit Konrad Adenauer zusammen, der die Bildwelt dieser Jahrzehnte monopolisiert habe.
Denn die Wochenschauen waren auf ihn geeicht. Frauen wurden da meist ausgeblendet. Dann gab es keine durchgängige bildliche Übertragung aus dem Bundestag in den ersten beiden Jahrzehnten.
Frauen seien der medialen Schere zum Opfer gefallen, sagt Körner. Seitdem hat sich einiges getan. Und dennoch sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert im deutschen Parlament. Wer mit Körner aber zurückgeht in die Vergangenheit, lernt möglicherweise auch etwas für ein weiteres Vorankommen in Zukunft.
Katharina Hamberger besprach »In der Männerrepublik – Wie Frauen die Politik eroberten« von Thorsten Körner. Bei Kiepenheuer und Witsch verlegt, Umfang 362 Seiten, Preis 22 Euro.
Thank you.
Ein Teil des kolonialen Erbes ist weiße Dominanz. In der Weltwirtschaft, in internationalen politischen Gremien, in geschichtlicher Deutung, in der Wissenschaft. All dies ändert sich allmählich und wird sich weiter verändern. Zum Glück, schreibt die Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Denn ihre Sicht der Dinge ist im Großen und Ganzen eine zuversichtliche, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen. Ich konnte einige Punkte im Gespräch mit der Autorin vertiefen. Frau Wiedemann, Ihr Buch ist eine sehr anregende Sammlung zu all den Themen und Texten, die sich rund um weiße Dominanz drehen. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, Sie schreiben über gewaltige Veränderungen, die aktuell stattfinden, die für viele sicher bedrohlich wirken. Dennoch vermitteln Sie dabei so eine gewisse Leichtigkeit. Das liegt daran, dass Sie den Leser immer wieder auf die Handlungsebene mitnehmen. All diese Veränderungen, etwa Machtverlust für das alte Europa oder die früher so überlegene westliche Welt, das geschieht nicht einfach mit uns, sondern wir sind aktiv dabei. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, diejenigen, die sich als die Alteingesessenen Deutschlands und Europas empfinden, zu denen ich ja auch gehöre, die stehen heute etwas schief in der Zeit. Sie stehen oft noch mit einem Bein in der Vergangenheit, als eben der Westen, als die weiße Minderheit eine größere Rolle in der Welt spielte. Und mit dem anderen Bein, mit dem anderen Fuß versuchen sie, in der Gegenwart Halt zu finden. Mein Buch hat den Titel »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Und darin liegt ja durchaus eine gewisse Utopie, nämlich dass es eine andere Art von Weißsein geben könnte und dass es auch eine Art von tätigem Abschiednehmen von unserem bisherigen Bewusstsein geben könnte, was sicherlich sehr, sehr schwierig ist, aber was, glaube ich, tatsächlich notwendig ist, damit dieses Schiefstehen, dieses mit einem Bein in der Vergangenheit stehen, damit das mal wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Haltung führt. Aber das wird lange dauern.
Ich möchte mal zum Stichwort Wir kommen. Das spielt eine große Rolle in Ihrem Buch, immer wenn es um Identitätsfragen geht, hauptsächlich aber wenn es um Ausgrenzung geht, wird ja ein Wir und ein Ihr konstruiert oder ein Wir und die da. Und Sie schreiben an ganz vielen Stellen, wie sehr und wie schnell sich dieses Wir verändern kann. Können Sie da ein paar Beispiele anführen?
In meiner eigenen Grundschule, ich bin 1954 geboren, saßen nur katholische Kinder. Und sogar der Pausenhof zur evangelischen Nachbarschule hin war durch einen Zaun getrennt. Wir sollten also nicht einmal miteinander spielen. Ein anderes trennendes Thema war das Geschlecht. Mein Gymnasium später war eine reine Mädchenschule. Also Konfession und Geschlecht, das waren in der Erziehung damals Gräben. Darüber kann man heute lachen, aber man kann daraus auch lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden. Dazu kommt noch, dass diese Homogenität, die ich in meiner eigenen Grundschulzeit, in meiner Schulklasse erlebt habe, dass mir erst später bewusst geworden ist, dass die ja möglicherweise doch etwas künstlich war. Denn die Auslöschungspolitik im Nationalsozialismus hat ja auch dazu geführt, dass eine Heterogenität, die es in der Weimarer Republik gab, für mich dann in den 50er, 60er Jahren als Kind gar nicht mehr erlebbar war.
Verbunden mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Ausgrenzung ist ja auch immer das Bedürfnis nach Überlegenheit. Und in dieser Sendung geht es ja um Dekolonisierung. Und dieses Bedürfnis nach Überlegenheit war ja nicht zuletzt dasjenige, das die Kolonialgeschichte geprägt hat, das Motiv war für Herabwürdigungen, Misshandlungen, letztlich auch Tötungen. Ein Bedürfnis, das man ja heute auch im dumpf-nationalen Wir-Gefühl wiederfindet. Wie geht man damit heute um? Oder gibt es irgendwelche postkolonialen Bedürfnisse, die das aushebeln könnten?
Naja, ich glaube, die größte Herausforderung für Europäer und Europäerinnen ist tatsächlich der Abschied von einem Lebensgefühl, in dem die Selbstüberschätzung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, war und ist. Und natürlich kommt diese Haltung aus der Zeit, wo eben ja noch vor gut 100 Jahren ein großer Teil der Welt unter der Herrschaft der einen oder anderen europäischen Macht stand. Und damit verband sich eben auch eine geistige Zentralperspektive. Die europäische Erfahrung hat eine universelle Geltung beansprucht. Und das sitzt noch sehr stark in uns. Also es wurde mit so scheinbar neutralen Begriffen, Nation, Fortschritt, Moderne, wurden eben historische Verläufe andernorts in unser europäisches Deutungsmuster gezwungen. Und deshalb glaube ich, dass das Bedürfnis nach Überlegenheit keineswegs jetzt auf ein dumpf nationales Spektrum begrenzt ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, gerade im Bildungsbürgertum, was sich als aufgeklärt versteht, gibt es dieses Selbstbild vom kosmopolitischen Westler, was aber überwiegend nicht mit der Realität übereinstimmt. Denn der Westen war lange Zeit so dominant, dass er andere Kulturen gar nicht verstehen musste. Denn wir konnten uns ja immer mit Gewalt durchsetzen. Und ich denke mal, es ist tatsächlich so, dass die Welt von morgen von Erfahrungen geprägt sein wird, mit denen im Westen nur wenige vertraut sind. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und das ist eine andere Ebene, als dass man jetzt sagt, hier und dort wird ein Straßenschild ausgetauscht und dann zeigen wir, dass wir uns der kolonialen Vergangenheit bewusst sind.
Beim Thema weiße Dominanz gibt es ja auch immer so ein gewisses Unbehagen, eben auf der weißen Seite. Sie zitieren da auch einen Begriff für diese Empfindlichkeit, White Fragility. Weiße sprechen nicht gern über ihre Privilegien. Ändert sich auch das gerade oder meinen Sie, das braucht auch noch etwas Zeit?
Es gibt im Augenblick verschiedene neue Phänomene. Also es gibt einerseits eine gewisse modische Attitüde, wenn sich zum Beispiel Feuilletonisten lamoyant als alte weiße Männer bezeichnen und dann aber im selben Atemzug jede ernsthafte Befassung mit einem weißen Erbe der Gewalt ins Lächerliche ziehen. Das ist das eine. Aber es gibt auch etwas anderes, was ich auf Lesungen häufig erlebe. Wenn Menschen auf ihr Weißsein angesprochen werden, dann fühlen sie sich oft als Individuen herausgefordert und auch verunsichert. Und ich glaube, viele empfinden in diesem Moment so eine für sie selbst sehr schwer durchschaubare Melange aus Schuld, Furcht, aber auch wieder Überlegenheit. Nicht? Wie gesagt, diese Überlegenheit, die doch immer wieder da ist. Und diese Gefühle zu ergründen, halte ich für einen absolut notwendigen Prozess in unserer eigenen Emanzipation. Das geht jeden und jeden Einzelnen an.
Sie befassen sich in Ihrem Buch auch mit Beschränkungen für Migration und dem Für und Wider. Die Argumente werden ja immer wieder verhandelt. Und Sie schreiben, um das mal grob zusammenzufassen, einmal, wir können Mobilität nicht aufhalten, selbst wenn wir das wollen. Und zum Zweiten ist die Zeit vorbei, in denen der Westen dem Rest der Welt vorschreiben konnte, was er sie es zu tun hat. Zu welchen Schlüssen kommen Sie darüber hinaus?
Also ich glaube, wir müssen uns selber einmal klar werden, dass in diesen 500 Jahren der europäischen Expansion gewaltige Massen an Menschen durch die Herrschaftsabsichten unserer Vorfahren in Bewegung gesetzt wurden. Als Sklaven, als Siedlerkolonisten, aber auch als Unterworfene, die in ihren eigenen Ländern umgesiedelt wurden oder eben wie die Herero in Namibia in die Wüste gedrängt wurden. Und also im 19. Jahrhundert hat jeder Fünfte Europa verlassen, das wissen viele heute nicht. Ich gehe da mal von aus, künftig werden sich andere ein ebensolches Recht auf Bewegung nehmen, auf Freizügigkeit. Und ich glaube, unsere Fantasie reicht gegenwärtig noch gar nicht aus, um uns die Größenordnung vorzustellen. Aber können wir uns vorstellen, dass einmal 12 Millionen Afrikaner oder sogar mehr auf Schiffe getrieben wurden, um sie quer über den Atlantik zu verladen? Und das ist heute immer noch dieselbe Erde. Und jeder Mensch hat das gleiche Recht, sich auf dieser Erde zu bewegen.
Charlotte Wiedemann war das, Autorin des Buches Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Bei DTV erschienen, 285 Seiten, 18 Euro. Die Corona-Pandemie ist das große Thema in diesem Jahr. Der Klimawandel, das andere. Und auch wenn die Fridays for Future-Bewegung mit uns allen weitgehend daheim bleiben muss, das Thema ist präsent, ebenso seine Dringlichkeit. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert möchte noch einen weiteren Wochentag setzen, um Klimapolitik in die Köpfe zu bringen. Mondays for Future. Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. So heißt ihr Buch. Wie sie mobilisieren will und wie überzeugend das ist, führt Georg Ehring aus.
Der Buchtitel ist wie ein Aufruf. Mondays for Future, eine Anspielung auf die Klimastreiks des vergangenen Jahres, die die Botschaft transportiert. Nun geht es weiter. Aus Forderungen und Wünschen soll erfolgreicher Klimaschutz werden. Genauso sieht es die Autorin, die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Sie will mit ihrem Buch auch
Mut machen. Ich liste ja auch jede Menge Aufgaben, jenseits von Konsumentscheidungen für mehr Klimaschutz, sich einzubringen, einfach in aktive Debatten und zur Stärkung der Demokratie und einfach die Menschen auch zum Handeln zu bewegen.
Herausgekommen ist eine Art Gebrauchsanleitung für den weltweiten Klimaschutz. Kempfert beginnt mit einem Gesamtüberblick über das Thema, ausgehend von den Klimastreiks, die 2019 die Erderwärmung wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit brachten. Die Aktionen der Schülerinnen und Schüler bewertet Claudia Kempfert uneingeschränkt positiv.
Die Freitagsdemos der FFF, sprich Fridays for Future Bewegung, waren unglaublich wirkungsvoll. Binnen kürzester Zeit haben sich Tausende von Menschen aus der Wissenschaft hinter die demonstrierenden Jugendlichen gestellt. Plötzlich stand das Thema Klimaschutz im Fokus der Aufmerksamkeit, die weit über das hinausging, was die durch Internet-Trolle angeheizte öffentliche Empörung gegen Klimaschutzmaßnahmen hergab.
Die Autorin behandelt all die Bereiche, die aus ihrer Sicht für erfolgreichen Klimaschutz wichtig sind. Dazu gehört auch ein Blick in die Vergangenheit. Wer weiß, wie lange das Thema die Wissenschaft schon bewegt, kann sich nur darüber wundern, wie wenig Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen gezogen wurden. Im Jahr 1896 konnte der Schwede Svante Arrhenius erstmals eine Berechnung über den Zusammenhang zwischen dem CO2-Gehalt der Atmosphäre, Erdtemperatur und Gletscherbildung vorlegen. Knapp 100 Jahre vergingen, bis die erste globale Umweltkonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 eine Begrenzung der Erderwärmung forderte und erst das Pariser Abkommen von 2015 brachte einen Rechtsrahmen für den Klimaschutz, der alle Länder weltweit in die Pflicht nahm. Für Claudia Kempfert ist es ein Meilenstein, auch wenn US-Präsident Donald Trump schon bald nach seiner Wahl den Austritt aus dem Abkommen ankündigte.
Ich bin sicher, dass wirklich alle Länder, und zwar in der breiten Öffentlichkeit wie auch auf den oberen politischen Ebenen, erkannt haben, dass die Energie der Zukunft erneuerbar und nicht fossil ist. Mit dem Abkommen von Paris ist der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nun in eine unwiderrufliche Phase gekommen. Zwar hat Präsident Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen das Pariser Abkommen gekündigt, aber gerade damit hat er gezeigt, dass er das Abkommen ernst nimmt.
Allerdings als Gegner, denn das Problem dahinter, die Erderwärmung, ist dem US-Präsidenten wohl eher gleichgültig. Abkommen und Erkenntnis sind da, zum erfolgreichen Klimaschutz fehlt noch das Handeln, so die Diagnose der Autorin. Mit den Maßnahmen, die die einzelnen Länder zugesagt haben, kann der Temperaturanstieg allenfalls auf 3 Grad begrenzt werden. Das Pariser Abkommen sieht dagegen 1,5 bis deutlich unter 2 Grad vor. Claudia Kempfert ist Ökonomin. Sie arbeitet seit vielen Jahren beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mit Schwerpunkt Energie und Klima. Deshalb ist es kaum überraschend, dass sie auf wirtschaftliche Anreize zum Klimaschutz setzt, vor allem auf die Forderung, die Emission von CO2 zu verteuern. Der europäische Emissionshandel zeige, dass das funktioniert. Energieversorger und Industrieunternehmen müssen heute für jede Tonne CO2, die sie in die Atmosphäre entlassen, Emissionsrechte kaufen, was die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas verteuert. Auch wenn Kempfert diesen Handel mit Verschmutzungsrechten positiv bewertet, in der aktuellen Diskussion zieht sie eine Steuer mit festen Preisen für CO2 einer Ausweitung des Emissionshandels in Deutschland auf die Sektoren Verkehr und Wohnen vor. Nicht zuletzt deshalb, weil Unternehmen und auch Verbraucher mit langfristig planbaren Kostensteigerungen besser umgehen könnten als mit Preisen für CO2, die sich an der Börse wenig vorhersehbar bilden. Doch zu den Preissignalen müssten Gesetze kommen, die Verhalten lenken.
Unsere Aufgabe ist es also, Strukturen zu schaffen, in denen es den Menschen leicht gemacht wird, sich nachhaltig zu verhalten. Etwa indem wir sichtbar machen, wann der Energieverbrauch hoch ist oder wie viel CO2 in einem Produkt steckt. Zugleich sollten wir durch Gesetze und Verbote regeln, dass manche Produkte und Angebote erst gar nicht in Umlauf kommen oder bestimmtes Verhalten mit Bußgeldern geahndet wird.
Dafür ist die Politik zuständig und der politische Rahmen für den Klimaschutz ist der Autorin ebenso wichtig wie die Wirtschaft. Claudia Kempfert wirft den politisch Verantwortlichen auch in Deutschland vor, die Situation absichtlich zu verharmlosen.
Da die Politik Offenheit bei Problemdarstellungen scheut, hat sie stattdessen das Volk mit Wahlgeschenken bei Laune gehalten. Bevorzugt mit solchen, die nicht sie, sondern die Nachfolgeregierung zu bezahlen hat. Während die Regierungen bei den Klimakonferenzen durchaus über den Ernst der Lage diskutierten, haben sie im eigenen Land nichts davon erzählt. Offenbar hatten sie Angst vor der Reaktion des Volkes.
Das rächt sich jetzt.
Und zwar in Form aufgeschobener Entscheidungen mit der Folge, dass die Chance fast vorbei sei, die Erderwärmung noch in den im Pariser Abkommen vereinbarten Grenzen zu halten. Wenn es so kommt, dann müssen die kommenden Generationen die Rechnung dafür zahlen, dass ihre Vorfahren das Klima ruiniert haben. Deren Ansprüche und Rechte würden sträflich vernachlässigt, so die Autorin.
Ich finde wichtig, dass man für Generationengerechtigkeit eintritt. Ich werbe da ja für Generationenverträge im Kleinen wie im Großen. Es kann in der Familie sein, im Verein oder im Unternehmen, aber auch auf übergeordneter Ebene, wo wir auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen uns dafür ausgesprochen haben, dass man auch die nächste Generation zumindest mit am Tisch hat und auch hinterfragt, wenn man heutige Entscheidungen trifft, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die zukünftige Generation?
Ein Gedanke, der zu der Forderung passt, auch Kosten von Entscheidungen zu berücksichtigen, die sich aktuell nicht in Euro und Cent beziffern lassen. Mehr noch als Veränderungen in Wirtschaft und Politik liegt Claudia Kämpfer das Engagement der Bevölkerung am Herzen, vor allem der jungen Generation. Am Schluss des Werkes stehen 53 Handlungsanleitungen zum Klimaschutz. Die Leserinnen und Leser sollen selbst aktiv werden, und zwar nicht nur, indem sie ihren eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern, sondern auch, indem sie sich einmischen. Halte flammende Reden ist zum Beispiel Tipp Nummer 31 tituliert.
Stell dir vor, du würdest eine flammende Rede halten, die alle begeistert, weil du ihnen aus dem Herzen sprichst. Sie würden am Ende laut applaudieren und alle durcheinander reden, weil sie Lust und Ideen haben, was jetzt zu tun ist. Deine Rede wäre eine Art Präambel für einen Nachbarschaftsklimavertrag.
Nicht nur hier wird klar, dass Claudia Kempfert mit ihrem Buch nicht in erster Linie auf Zustimmung von Fachleuten aus ist, sondern auf die von Menschen, die sich jetzt für das Klima engagieren wollen. In den vergangenen Monaten wurde ihr von manchen Fachkollegen vorgeworfen, zugunsten politischer Wirkung die wissenschaftliche Genauigkeit zu vernachlässigen. Die Autorin widerspricht.
Ich sehe es nicht, dass es zu sehr vereinfacht ist, weil ja sehr, sehr viele Komponenten eingebracht werden, erläutert werden, zwar kurz und knapp, aber immer auch mit dem Hinweis auf weiterführende Literatur.
Mondays for Future bietet dem Leser ein zusammenhängendes Programm für erfolgreichen Klimaschutz. Wer Ermutigung oder Anregungen sucht, um selbst anzupacken, wird an diesem Buch seine Freude haben. Knapp 200 Seiten lesen sich leicht und schnell, das Werk ist auch unterhaltsam geschrieben. Gut und Böse sind in der Darstellung klar und eindeutig verteilt, leider eindeutiger als in der realen Welt, und das schmälert den Erkenntniswert des Buches. Denn kompliziertere Fragen und Widersprüche spart die Autorin aus. Das ist schade, denn für manche Dinge gibt es keine einfache Lösung. Etwa wenn es um die Perspektiven von Menschen geht, die bisher in Branchen arbeiten, die zugunsten des Klimaschutzes untergehen müssen. Dafür schließt der Leser das Werk, gefüttert mit vielen, manchmal auch überraschenden Fakten und dem Eindruck, dass auch im Jahr 2020 die Klimakatastrophe noch zu stoppen ist.
Georg Ehring las für Andruck das Buch von Claudia Kempfert, Mondays for Future. Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. Bei Murmann verlegt, 200 Seiten, 18 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Wir sind am 4. Januar wieder für Sie da, dann unter anderem mit einem Buch über die Israel-Boykottsbewegung und einem über 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Dann also bis nächste Woche bzw. nächstes Jahr. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank fürs Lauschen und einen schönen Abend.